ich hatte schon das Gefühl, ich habe so plötzlich ganz viele Augen so auf mir, die quasi sich genau angucken, was da so rauskommt oder was ich so mache. Und ich glaube, ich hatte so, schon so einen relativen, einen größeren Druck, als den meine Kommilitonen hatten, wie die nächste Arbeit aussieht.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Bildhauer, Installationskünstler und Objektkünstler Michael Zeilstorfer. An ihm hat mich immer beeindruckt, dass er sehr früh und sowieso irgendwie in seinem Werk einen Antrieb hat, Werke zu schaffen, aus sich selbst heraus und ohne Aufforderungen. Und bis heute es schafft, immer neue Beiträge zum schon sehr stark bearbeiteten Feld der Skulptur zu leisten. Wie sich das alles entwickelt hat und was ihn so geprägt hat, das hören wir jetzt von ihm im Podcast. Michael, das erste Mal, als ich von deiner Arbeit mitbekommen habe, das ist, glaube ich, fast 20 Jahre her, ein bisschen weniger, da hast du eine Landart-Intervention-Skulpturenreihe gemacht in Bayern. Du hast 4 Bushaltestellen umgebaut zu funktionierenden Wohnhäuschen, also quasi wie, die wurden ausgestattet mit einem Bett, einer Toilette, einer Küche und die ganze Arbeit, Installation hast du genannt, Wohnen mit Verkehrsanbindung. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe eine Vielzahl der frühen Arbeiten auf dem Land realisiert, also in der Nähe des Elternhauses, weil es irgendwie eine gute Möglichkeit war und ökonomisch war. Und die zweite oder dritte Arbeit, die ich in der Reihe gemacht habe, war eben Wohnen mit Verkehrsanbindung. Das sind 4 Wartehäuser entlang einer Buslinie, die ich zu funktionstüchtigen Häusern umgebaut habe oder kleinen Wohnungen, also eine Art Musterhäuser. Das kann man sich vorstellen wie kleine Holzhütten von der Größe ungefähr 10 Quadratmeter. Die sind relativ roh mit einem Giebeldach, manche ein Flachdach, manche Fenster, manche keine Fenster. Und ich habe alle 9 Elemente in weiß eingebaut, also eine weiße Tür, weiße Möbel, eine Toilette, ein Bett, ein Schrank, ein Tisch, ein Stuhl, eine Küche, Strom dahingelegt und Wasser. Ich glaube, in den frühen Arbeiten ging es darum, oder war die Idee, wie man sich verortet oder wo man sich ein Ortschaft oder der Heimatbegriff spielt irgendwie eine Rolle, wie und wo man sich niederlässt und gleichzeitig auch schnell wieder weg ist aus der Idylle. Und ich glaube, genau in die Kerbe schlägt eigentlich die Arbeit. Ich habe die ohne dem Hintergrund eine Ausstellung gemacht und die standen so ungefähr 2 Wochen, waren begehbar. Die Kinder haben tagsüber oder morgens auf dem Schulbus gewartet.
Weil das hat mich eben damals so wahnsinnig beeindruckt, dass es gar keine Einladung war, es war gar keine Ausstellung, es war nicht irgendein Festival, sondern du hast das aus Eigeninitiative, diese existenten Bushaltestellen, die es eben gibt und für die man wahrscheinlich als junger Mensch, von denen man abhängig war, um irgendwie nochmal an einem anderen Leben teilzunehmen, außerdem zu Hause, die hast du quasi dann erweitert, ohne Aufforderung.
Naja, zu der Zeit war ich, glaube ich, Student, so im 3. oder 4. Semester. Und in der Phase hat man eben auch keine Einladungen zu Ausstellungen, keine Einladungen von Galerien oder irgendwas zu machen. Ich hatte aber irgendwie die Notwendigkeit und den Drang und ich wollte Skulpturen machen und ich wollte irgendwie, ich wollte was sichtbar machen. Und ich glaube, das war genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe aufs Land mit dem, was ich in München gesehen habe. Habe mich an einem bestimmten Punkt wieder erinnert, dass ich dass diese Bushaltestellen auch in meiner Jugend ein wichtiger Teil war. Da haben wir irgendwie die ersten Zigaretten geraucht, den ersten Alkohol getrunken, uns da getroffen. Das war irgendwie so ein Ort der Zusammenkunft und irgendwie mit dem im Kopf bin ich da wieder hingegangen und habe quasi, das war so eine der ersten Arbeiten, die ich realisiert habe zu Studienzeiten.
Und wie bist du da vorgegangen? Hast du dich dann an den Gemeinderat gewandt oder wie macht man das?
Also ich habe so einige andere Arbeiten gemacht zu der Zeit, die habe ich einfach so gemacht. Die Sache, die erschien mir so ein bisschen heikler, darum bin ich zum Ordnungsamt gegangen und zur Gemeinde und habe mir irgendwie die Genehmigung eingeholt. eben die Sache zu machen, habe denen irgendwie den Plan vorgestellt, was ich dort machen will. Und es war auch hilfreich, weil es tatsächlich auch einige Anzeigen gab von Anwohnern. Mhm. Also, dass sich da jemand einnistet, was verändert an den Bushaltestellen. Und
die waren da offen für, die fanden es in Ordnung?
Ich habe denen halt die Sachlage geschildert. Ich habe gesagt, ich bin irgendwie Student in München an der Akademie, würde gern was realisieren. Und ich habe einfach ganz klar und offen kommuniziert, was ich da vorhab. Und ich glaube, mit der Vorgehensweise bin ich eigentlich meistens auf offene Ohren gestoßen. Und dann haben die mir die Möglichkeit eingeräumt, die Arbeit an der Stelle zu realisieren. Sehr viel später, ich glaube so 5 Jahre später, hatte ich eine Ausstellung in der Schirnkunsthalle in Frankfurt 2007. Und dafür habe ich eigentlich die Arbeit nochmal wiederholt oder auch nochmal verändert. Also ich habe damals, oder haben wir auch zusammen gemacht, irgendwie mit Unterstützung der Galerie, haben wir die Bushaltestellen der Buslinie gekauft, abgebaut und dann in die Schirnkunsthalle gestellt, wodurch sich eigentlich die Arbeit nochmal verändert hat oder die Idee der Mobilität sich nochmal verändert hat.
Ja, ich erinnere mich an die Verhandlungen mit der Gemeinde.
Das war nicht ganz einfach.
Weil damals. Wir mussten dann eben, um diese alten Bushaltestellen zu bekommen, mussten wir, ich glaube, neue errichten oder die Kosten für neue übernehmen. Was mich jetzt nochmal interessiert ist, du hast gerade erzählt, du warst schon an der Akademie, auch zwar quasi noch, ich glaube, das nennt man ja so Orientierungsstufe, ne? Ich weiß nicht, ob das in München auch so heißt.
Ja, da gibt es nicht wirklich eine Orientierungsstufe. Man war da schon bei dem ersten fixen Professor, aber man hatte irgendwie eine Probezeit von 2 Semestern, nach der entschieden wurde, ob man eben das Studium fortsetzt oder nicht.
Wann hast du denn für dich gemerkt, dass du Kunst machen willst?
Also ich habe mich eigentlich schon relativ früh dafür interessiert. Also ich bin tatsächlich mit der Kunst eigentlich aufgewachsen. Also mein Vater hat Bildhauerei studiert, wir hatten einen Steinmetzbetrieb zu Hause. Über das Kunststudium meines Vaters gab es eigentlich immer so ein ganz grundlegendes Interesse. Ich war irgendwie als Kind auf der Documenta in Münster bei den Skulpturenprojekten in Venedig, habe viele Ausstellungen gesehen und meine Eltern hatten oder haben irgendwie viele Freunde aus der Kunst, die bei uns irgendwie ein- und ausgegangen sind. Und irgendwie das war so ein grundlegendes Verständnis und das hat mich auch immer begleitet. Und aber tatsächlich die ersten bewusst künstlerischen Arbeiten habe ich, glaube ich, so im Teenageralter gemacht, so mit 16, 17, die ich dann später auch für die Mappe, für die Akademie verwendet habe.
Was ja interessant ist, ist, dein Vater ist ja klassischer Steinbildhauer, kann man ja sagen, irgendwie sehr minimal. Es geht um Transformation von Oberflächen und aber auch Massivität des Volumens von Stein. Und du bist ja auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, eindeutig Bildhauer und machst Skulpturen, die aber ganz oft irgendwie, wo es sich irgendwie um Transformation von Volumen oder auch von Alltagsgegenständen handelt. Also das nächste Mal, wo ich einer großen Arbeit von dir begegnet bin, war am Lehmbachhaus. Vielleicht willst du kurz beschreiben, was das war und wie es dazu gekommen ist. Das war so eine Art Stern-Sonnensystem, ausgehend von einem 123er Mercedes?
Ja, das war damals tatsächlich mein Auto. Es war eigentlich mein erstes Auto, mit dem ich so als Fahranfänger gestartet habe. Den hatte ich zu der Zeit immer noch. Und die Ausstellung am Lehmbachhaus, für die ich die Arbeit produziert habe, hat stattgefunden 2002 im Herbst beziehungsweise im Winter. Das war damals eine Anfrage vom Lehmbachhaus. Die hatten eine Lücke, glaube ich, im Ausstellungsprogramm für den Museumsplatz vor dem Lehmbachhaus. Und die Susanne Gensheimer, die damals als Kuratorin für Gegenwartskunst am Lehmbachhaus angefangen hat, hat bei mir angefragt, ob ich Lust habe, irgendwie diese Lücke zu füllen und eine Skulptur zu installieren. Und ich glaube, die Zeit war relativ knapp. Das war irgendwie 6 Wochen vor Eröffnung. Das Budget war knapp. Aber ich dachte, ich habe irgendwie als Student im 5. Semester nicht viel zu verlieren und habe versucht, die Chance zu nutzen. Und wollte eigentlich mit den Dingen arbeiten, die um diesen Platz, um den Königsplatz so vorkommen. Irgendwie urbane Dinge, eine Straßenlaterne, ein Stadtbus, mein Mercedes, dann gab es im Hintergrund eine Lichtinstallation von Dan Flevin, die permanent ist. Und im Endeffekt habe ich ein Modell des Planetensystems gebaut. Der gelbe Mercedes ist die Sonne. Eine Kugel aus einem zerschnittenen Münchner Stadtbus in Blau ist die Erde. Und eine Straßenlaterne mit einem runden Plexiglasschirm ist der Mond, der quasi um dieses System kreist. Und das Ganze wurde angetrieben von dem Motor des aufgebockten Mercedes, der mit den Scheinwerfern das System bestrahlt. Und jeden Abend saß für eine halbe Stunde Museumswärter des Lehmbachhauses im Mercedes, hat das Aggregat gestartet und damit irgendwie dieses System in Bewegung gesetzt. Und ich fand so die Idee spannend, irgendwie, dass der ganze Verkehr, die Radfahrer im Winter irgendwie Teil werden von dem Kosmos. Und letztendlich stand die Skulptur für ein halbes Jahr.
Die Städtische Galerie im Lehnbachhaus ist ein Kunstmuseum in München und wurde 1929 in einer ehemaligen Stadtvilla und Künstlerresidenz eröffnet. Zu Beginn richtete das Lehnbachhaus seinen Fokus vor allem auf die Münchner Kunst des 19. Jahrhunderts sowie auf die deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts. Heute liegt ein großer Schwerpunkt auch auf der internationalen Kunst der Gegenwart. Das Museum konzentriert sich bei seinen Neuerwerbungen auf Arbeiten einzelner KünstlerInnen, um diese mit Werkgruppen vorzustellen. Eine wichtige Erwerbung war die Installation »Zeig deine Wunde« von Josef Beuys oder die autobiografische Skizzen- und Materialsammlung von Gerhard Richter. Das Lehnbachhaus verdankt zudem seinen weltweiten Ruhm der einmaligen Sammlung von Werken der Gruppe »Der Blaue Reiter«. Die deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin Susanne Gensheimer leitete im Lehnbachhaus von 2001 bis 2008 die Sammlung für internationale Gegenwartskunst. Seit 2017 ist Susanne Gensheimer Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
Aber interessant ist ja, du hast quasi da eine Skulpturinstallation geschaffen, die ja schon irgendwie das auslotet, was Skulptur sein kann. Eben mit einem echten Auto, was betrieben werden muss, mit irgendwie umgebauten, also du hast ja quasi da den Blechmantel von dem Bus. Wo kam das her, sich quasi mit so großen Gesten am alltäglichen Vokabular bedienen zu können?
Naja, mich hat ja vorher irgendwie so der kleine Raum interessiert, irgendwie die Bushaltestellen und die Idee so, wo lässt man sich so nieder und wie schafft man sich so den privaten Raum an einem bestimmten Ort? Und dann kam irgendwie die Anfrage und dann dachte ich, okay, dann geht's jetzt darum, irgendwie den großen Raum zu bespielen, irgendwie so das Planetensystem und den Weltraum. Und ich fand die Idee auch ganz gut, einfach so total naiv zu sagen, okay, man schafft sich so ein Modell davon mit dem Material, was einen so umgibt, eh in der Stadt, wo es so da ist. Und man fügt jetzt nicht zwingend neues Material hinzu, sondern jongliert mit den Dingen und mit den Ideen und mit den Bildern. Und so ist eigentlich die Arbeit entstanden.
Und weißt du, wie die Susanne Gensheimer auf dich aufmerksam geworden ist?
Die Susanne Gensheimer hat damals angefangen am Lehmbachhaus. Das war, glaube ich, so ein paar Monate vor unserer Zusammenarbeit. Die war davor am Kunstverein in Münster als Kuratorin. Und hat mit ihrem Start am Lehmbachhaus einen Vortrag an der Kunstakademie gehalten, in Verbindung mit einem Workshop. Also die hat den Vortrag gehalten, hat über ihre Arbeit in Münster gesprochen, hat die Ausstellungen vorgestellt und hat dann über einige Tage Mappen von Studenten angeguckt. Mhm. Und ich bin da hingegangen, ich fand den Vortrag toll und ich habe mit ihr ein Gespräch geführt, habe die Mappe gezeigt und kurze Zeit später kam eben die Kontaktaufnahme von ihrer Seite und die Anfrage, ob ich Lust habe, diese Skulptur da zu realisieren.
Also du hast quasi noch während des Studiums, muss man ja sagen, wirklich außerordentlichen Erfolg gehabt. Hast du das selber auch so wahrgenommen? Wie war das für dich, so früh irgendwie solche Chancen zu haben?
Es ging tatsächlich Schlag auf Schlag. Also ich habe eben ziemlich früh irgendwie relativ viele Arbeiten gemacht. Also diese Bushaltestellen, die du gesagt hast oder angesprochen hast. Dann habe ich eine Arbeit gemacht mit dem Titel Waldputz. Das war meine allererste Arbeit. 3 Sterne mit Ausblick, ein Holzhaus, was sich im eigenen Kamin verheizt. Eine Arbeit mit dem Titel Sternschnuppe. Das ist eine Straßenlaterne, die ich auch von dem Dach meines gelben Mercedes 123er mithilfe eines Katapults so in den Himmel katapultiert habe. Und ich glaube, ich Hertherichstraße 119, ein Sofa aus dem Material eines Abbruchhauses, was so Porträt ist des Abbruchhauses und einige andere Arbeiten.
Und da muss ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil das wirklich auch eine Arbeit ist, die mich wahnsinnig berührt hat damals. Hertherichstraße ist eben, glaube ich, ein Haus, da hast du mitbekommen, das wird abgerissen und hast das im Abriss begleitet und hast dann Elemente aus dem Haus, Abbruchprozess rausgenommen und daraus ein Sofa geschaffen, an dem man aber das Haus noch erkennt.
Genau, also das Sofa ist ein Porträt des Hauses in Farbe und Design. Und ich hatte die Idee für die Arbeit, habe dann ein Haus gesucht, was in München oder im Münchner Raum abgerissen wurde, habe den Abriss dokumentiert, habe das Haus vorher dokumentiert und bin dann dahin gefahren, habe Abbruchmaterial geholt und habe versucht, ein Porträt dieses Hauses in Form eines Sofas zu bauen. Und das war, glaube ich, die zweite oder dritte Arbeit, die ich an der Kunsthochschule gemacht habe. Und was mich sehr interessiert hat an der Arbeit, ist eigentlich die Zeitlichkeit. Also die Zeit, die zwischen dem Haus und dem Sofa liegt und die in Form einer Narration oder eines Gedankens oder einem Gefühl so aufgemacht wird.
Mhm, mhm. Und dann war es eben so, dass du sagst, es ging Schlag auf Schlag. Und wie war das für dich? Hattest du irgendwie, fühlte sich das alles total normal an, weil die ganzen anderen Kommilitonen und Mitstudentinnen und Studenten, die haben wahrscheinlich, da ist ja auch irgendwie so eine Dynamik an so einer Akademie.
Also ich glaube, das war eine gute Zeit irgendwie. Ich glaube, da waren viele, war ein guter Austausch, es waren einige interessante Kommilitonen und es war, glaube ich, eine gute Energie. Also es sind einige Künstler, mit denen ich zusammen studiert habe, die jetzt sehr erfolgreich sind, wie Nevin Allerdag zum Beispiel oder Daniel Knorr oder der Alexander Lana und der Andreas Hofer, Andy Hope. Und ich glaube, da war irgendwie zu der Zeit irgendwie eine gute Dynamik und ein guter Austausch und irgendwie eine Art von Aufbruchsstimmung, was nicht auch zuletzt irgendwie den Professoren da geschuldet war, unter anderem dem Olaf Metzel, bei dem ich studiert habe, der irgendwie eine gute Klasse hatte und eine gute Energie an den Tag gelegt hat und ich glaube, einen guten Motivationsschub gegeben hat.
Olaf Metzel ist seit 1990 Professor für Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München. Als Objektkünstler und Bildhauer greift er für seine Skulpturen und raumgreifenden Installationen im Innen- und Außenraum auf Objekte wie Absperrgitter, Tarnnetze oder ausrangierte Stadionsitze zurück, die er zu turmartigen Skulpturen kombiniert und so damit beispielsweise den Denkmalbegriff hinterfragt. Mit Arbeiten wie Randale Denkmal in Berlin oder mit dem Fußballprojekt Auf Wiedersehen in Nürnberg löste er heftige Reaktionen in der Öffentlichkeit aus. Dabei sind provokationsbehaftete Themen wie Hausbesetzungen, Terrorismus, staatliche Gewalt sowie die Manipulation durch Medien gleichzeitig Motiv und Methode.
Wie wichtig war dein Vater für dich im Austausch?
Mein Vater war, glaube ich, wichtig schon relativ früh, weil er einfach durch sein Leben und sein Studium und seine Herangehensweise irgendwie wahrscheinlich ähnlich wie bei dir und wie du aufgewachsen bist, die Kunst so ein alltägliches Brot war und die eigentlich immer so ein sicherer Hafen war letztendlich. Also wo immer ich war, habe ich mir irgendwie Kunst angeguckt, egal wo. Und es war irgendwie auch immer so ein Teil, der mich so geerdet hat und der irgendwie wichtig war für mich. Und dann war der, also anfangs war der nicht so begeistert, als ich ihm gesagt habe, ich habe jetzt vor, Kunst zu studieren, weil er das natürlich auch aus eigener Erfahrung wusste, dass es irgendwie ein schwieriger Weg ist. Aber er hat es irgendwann akzeptiert und hat mich eigentlich immer unterstützt. Und wir haben uns anfangs auch relativ viel über manche Projekte ausgetauscht. Er hat mich irgendwie auch motiviert, das ein oder andere zu machen. Und er hat mir eigentlich auch so die Möglichkeit eingeräumt, so sein Haus zu nutzen, die Wiese dahinter zu nutzen, die Infrastruktur zu nutzen, die er hat.
Und das war ja auch hilfreich anfangs. Da hast du auch eine großartige Arbeit geschaffen. Bethlehem, wo du, glaube ich, mit dem Motorrad über das Feld gerast bist, oder?
Ja, ich habe einige Arbeiten da gemacht. Also Bethlehem, also da habe ich so eine Simson, so ein DDR-Motorrad zu einem Stern umgebaut, mit dem ich so durch die Landschaft gefahren bin. Von innen beleuchtet mit Neonröhren, die von einem Stromaggregat angetrieben waren, die auch mitfahren. Oder ich habe irgendwie die Arbeit Waldputz gemacht im Wald hinterm Haus. Dann habe ich ein Baumhaus gebaut aus einem zersägten Sportflugzeug, das bei meinem Papa im Obstbaum hing. Dann habe ich ein Haus gebaut aus 4 zersägten Wohnmobilen mit dem Titel Heimatlied, was auf dem Feld stand dahinter. Also es gab so einige Arbeiten, die so in dem Umfeld so entstanden sind.
Und hast du dich denn mit deinem Vater, weil der ist ja auch eben richtiger Bildhauer, sag ich mal, und macht Skulpturen, und Steinmetz, hast du dich denn auch ausgetauscht über Ideen und hast gesagt, hier, schau mal, was hältst du davon oder ich will eher das machen? Gab es dann Dialog?
Es gab, glaube ich, schon Dialog, der oft aber auch sehr formaler Natur war. Also mir ging es schon auch immer sehr viel darum, wie die Dinge aussehen, welche Wirkung die haben, wie die gemacht sind. Und ich glaube, mein Papa hat irgendwie so ein gutes Gespür dafür, auch für die Dimensionen, für die Größe von der Skulptur, wie die an einem bestimmten Ort funktioniert, über bildhauerische Qualitäten, also welche Größe braucht so ein Ding, damit es eine bestimmte Wirkung zum Betrachter hat oder im Raum oder im Umfeld.
Und auch technische Fragen, wie kriege ich irgendwie das eine an das andere?
Ich glaube, das habe ich meistens, ja, vielleicht schon manchmal, das stimmt. Vieles habe ich irgendwie selber ausprobiert oder durch das meiste durch so eigene Erfahrungen irgendwie rausgefunden. Aber ich glaube, manchmal haben wir uns doch ausgetauscht, das ist ja klar.
Also bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich habe gemerkt, dass er seine Kunst hat und ich meine und dass das zu weit auseinander liegt und dass die Generationen, glaube ich, da auch, weiß ich nicht, zu weit weg sind oder wir eine unterschiedliche Auffassung haben oder vielleicht auch, dass seine Meinung dazu zu stark war und da neben seiner Meinung gar nicht noch eine andere Meinung Platz hatte. Und was irgendwie schade war einerseits, aber andererseits war es auch wichtig, weil ich dadurch ganz schnell gemerkt habe, ich darf mich damit überhaupt nicht aufhalten, sondern muss irgendwie das alles für mich selber erkennen und entdecken und irgendwie eine eigene Position finden. Wobei es natürlich was ganz anderes ist, ob man nach Positionen sucht, die man interessant findet oder die einen irgendwie beschäftigen oder ob man sie selber macht. Das ist natürlich das, was mir natürlich leider nicht vergönnt war, selber Kunst zu machen. Aber das ist ja ein Drang gewesen, der irgendwie früh als Teenager kam der bei dir raus.
Ich glaube, anfangs war mir das gar nicht so bewusst. Also ich glaube, ich habe immer schon als Kind oder als Fünfjähriger gerne Dinge gebaut und habe mich irgendwie Tage und Wochen lang in der Werkstatt sowohl von meinem Papa als auch von meinem Großvater rumgetrieben und mich da aufgehalten und habe irgendwie verschiedene Sachen gebaut. Also hatte irgendwie Ideen und habe die dann versucht irgendwie in die Tat umzusetzen oder in die Realität. Und dass das irgendwie aus künstlerischer Sicht vielleicht noch wertvoller oder spannender war, wie die Dinge, die ich dann so als 16-Jähriger bewusst gemacht habe oder wo ich dann bewusst versucht habe, irgendwie Kunstwerke zu schaffen, das ist mir, glaube ich, erst sehr viel später dann klar geworden, also an der Akademie. Und dann habe ich mich, glaube ich, eher wieder auf diese ganz frühen Sachen besonnen, als auf die, die ich dazwischen gemacht habe.
Und wurde es dir, weil dann waren wir jetzt Lehmbachhaus, kurz drauf gab es die Einladung von Massimiliano Gioni zur Manifesta. Und dann ging es ja wirklich, wie du vorhin sagtest, Schlag auf Schlag. War es dir manchmal auch zu viel? Ging es dir auch manchmal zu schnell, dass du dachtest, oh wow, quasi noch vorm Abschluss so eine Karriere hinzulegen, wurde dir das oder fühlte sich das immer alles richtig an?
Also ich glaube, das war natürlich irgendwie wahnsinnig früh. Ich glaube, ich hatte ja gerade angefangen zu studieren und dann bist du da im sechsten Semester und machst irgendwie 3 Biennalen im Jahr und so einige Museumsausstellungen. Und ich hatte da schon mit zu kämpfen, weil ich eigentlich so mein Bauchgefühl war, ich bin ja irgendwie am Anfang meiner Entwicklung. Und ich hatte schon das Gefühl, ich habe so plötzlich ganz viele Augen so auf mir und im Nacken, die quasi sich genau angucken, was da so rauskommt oder was ich so mache. Und ich glaube, ich hatte so schon so einen relativen, einen größeren Druck, als den meine Kommilitonen hatten, wie die nächste Arbeit aussieht. Mhm. Und das war, glaube ich, nicht immer so ganz leicht. Ich war mir da bewusst drüber. Und ich habe versucht, dem irgendwie zu gerecht zu werden. Und auch, ich glaube, mir ist auch relativ früh klar geworden, dass es trotzdem meine Entwicklung als Künstler nicht zu sehr beeinträchtigen sollte. Also ich wollte trotzdem irgendwie frei sein und leichtfüßig sein und nicht auf einer Stelle verharren und nicht nur eine Sache durchdeklinieren, sondern mir war relativ früh bewusst, dass ich eigentlich trotzdem locker da weitergehen sollte.
Und du bist ja dann irgendwann von München nach Berlin gekommen. War das wichtig für die Arbeit, für das, weiß ich nicht, Netzwerk oder für was auch immer?
Ja, nicht direkt, über Umwege. Also ich habe 99 angefangen in München zu studieren, war bis 2003 in München und bin dann erstmal nach London gegangen und habe einen Master gemacht am Goldsmiths. Das war, glaube ich, auch so ein relativ wichtiger Schritt, der mir so einen anderen Input gegeben hat und auch mich so anders über die Dinge nachdenken lassen hat. Und dann bin ich zurück nach München, hab mein Diplom gemacht, war kurz in Los Angeles an der Villa Aurora und bin Ende 2005 nach Berlin gekommen.
Sag nochmal kurz zu London. War das wichtig, da nochmal auch so einen anderen, ich meine, das war ja quasi noch YBA, also Young British Artist, auf dem Totalhoch. Und war das wichtig, auch da nochmal so einen anderen, Kunst spielt, glaube ich, in Großbritannien, auch durch diese ganzen populären Positionen, irgendwie nochmal eine andere Rolle in der allgemeinen Bevölkerung? War das wichtig für dich?
Es war, ich glaube, sehr wichtig, weil die Herangehensweise auch in der Lehre oder an der Schule eine ganz andere war. Also das ist sehr viel theoretischer, verschulter. Eigentlich auch, was wir vorher besprochen haben, irgendwie in München ging es erstmal ums Machen. Der Olaf hat gesagt, mach erstmal das Ding, mach das fertig und dann sprechen wir drüber. Und am Goldsmiths war das sehr viel theoretischer. Da wurde erstmal irgendwie über jede Idee zerlegt, drüber reflektiert und dann irgendwann mal die Arbeit realisiert. Und ich habe irgendwie für mich gemerkt, dass eigentlich bei dem Weg sehr viel Spontanität auf der Strecke bleibt. Mhm. Und dass eigentlich der Weg, den ich vorher so eingeschlagen hatte, dass der viel zweckmäßiger für mich ist. Und allein darum war es irgendwie gut. Aber nichtsdestotrotz war irgendwie dieser kreative Input und auch die Vorlesungen, die da stattgefunden haben und irgendwie die Critical Studies, die der Suhail Malik gemacht hat zu der Zeit, das hat mir irgendwie alles schon irgendwie viel gegeben, auch irgendwie Nicolas Bourriaud und Post-Production, und das wurde da irgendwie dekliniert.
Und jetzt bist du dann 2005 in Berlin gelandet?
Genau, ich bin wie so viele 2005 nach Berlin oder in der Zeit nach Berlin gegangen, irgendwie aus mehreren Gründen. Wir haben zu der Zeit irgendwie gestartet, zusammenzuarbeiten, das war, glaube ich, ein Grund. Meine damalige Freundin hat einen Job hier angefangen in einem Architekturbüro und ich kam eben aus London. Die Mieten waren unglaublich teuer und ich konnte mir hier eine Wohnung nehmen, die dreimal so groß ist für die Hälfte der Kosten für meine 20 Quadratmeter Wohnung in London. Und das waren, glaube ich, so Gründe. Das war einfach der Leerstand, die Möglichkeiten und auch der Austausch mit den anderen Künstlern hier. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir immer irgendwie die Natur gefehlt hat und die Weite. Und ich habe irgendwie die Jahre, die ich in Berlin war, ich bin natürlich auf dem Land aufgewachsen und bin irgendwie mit der Weite und der Natur immer aufgewachsen. Und das war so ein Stück Qualität, die mir gefehlt hat und die mir auch irgendwie für meinen kreativen Prozess gefehlt hat. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass sich diese Lücke schließt, als ich irgendwie 2010 die Möglichkeit hatte, noch so einen Hof in Brandenburg zu kaufen, wo ich mich relativ viel aufhalte und der momentan irgendwie auch so ein wichtiger Ort geworden ist. Also ich verbringe die Hälfte der Zeit in Berlin, die Hälfte in Brandenburg und eigentlich ein wichtiger Ort geworden ist, um so Ruhe zu haben und quasi so neue Dinge in Angriff zu nehmen.
Bist du denn dort richtig eingegliedert quasi da in dem Dorf, in dem du bist, ist das nicht, fühlt sich das nicht irre eng an?
Naja, ich glaube, ich bin schon immer noch der Berliner, der da hin und her pendelt. Und ich genieße da, glaube ich, dadurch irgendwie relative Nadenfreiheit. Ich weiß aber schon relativ, was du meinst, weil ich glaube, anfangs, als ich angefangen habe, Kunst zu machen, so auf dem Dorf in Bayern, habe ich mit der Enge natürlich gespielt. Oder ich habe natürlich diese Dinge dahingestellt, weil ich die Leute auch so vom Kopf stoßen wollte. Und dann laufen die Spaziergänger am Waldputz vorbei, im Wald, neben dem Gehweg und wissen nicht, was da passiert. Ist ein Chemieunfall oder ob jemand irgendwie seinen Bauplatz absteckt. Und das fand ich eigentlich spannend.
Klar, und Wohnen mit Verkehrsanbindung ist natürlich auch quasi die Beschreibung für eine gute Wohnlage in München und nicht so unbedingt für die auf dem Land, ne?
Ja, oder es gibt ja eigentlich auch die Möglichkeit, wenn du dich am Land niederlässt, dass du relativ schnell wieder weg bist. Und das mache ich ja auf dem Land momentan auch. Ich bin da für eine Zeit, genieße irgendwie das Land, aber wenn es mir irgendwie zu, ich bin dann in der privilegierten Lage, wenn es irgendwie mir da auch zu fad wird, dann fahre ich halt wieder in die Stadt. Und ich glaube, ich brauche schon so beides.
Nicolas Bourriaud, geboren 1965, ist ein französischer Kurator und Kunstkritiker, der eine Vielzahl von Ausstellungen und Biennalen in aller Welt kuratiert hat. Im Aufsatz Postproduktion, Kultur als Drehbuch, wie die Kunst die Welt neu programmiert, erörtert Nicolas Bourriaud, wie seit Anfang der 90er Jahre immer mehr Kunstwerke auf der Grundlage bereits existierender Werke entstanden sind. Denn immer mehr KünstlerInnen interpretieren, reproduzieren, stellen Werke anderer oder verfügbare Kulturprodukte neu aus oder verwenden sie. Laut Bourriaud scheint diese Kunst der Postproduktion eine Antwort auf das sich ausbreitende Chaos der globalen Kultur im Informationszeitalter zu sein, das durch eine Zunahme des Angebots an Werken und die Annexion von bisher ignorierten oder verachteten Formen durch die Kunstwelt gekennzeichnet ist.
Wenn wir jetzt zum Beispiel uns deine aktuellste Arbeit anschauen, die ich sehr gelungen finde, die ist jetzt hier gerade im Studio Berlin zu sehen, im Berghain. Das ist ein Projekt von der Boros Foundation und dem Techno-Club Berghain zusammen. Und zwar findet dort im Berghain, in der Panorama-Bar und in der Säule, also quasi in allen unterschiedlichen Clubs des Gesamtclubs, eine Kunstausstellung statt. Und du hast eine Intervention gemacht im Raucherraum, den es ja verrückterweise auch für Clubs geben muss, obwohl man, glaube ich, überall rauchen darf. Und zwar ist da auf so einer Zwischenebene sind Zähne verteilt. Und wenn ich mich nicht irre, das komplette Gebiss.
Das ist ein komplettes Gebiss mit Weisheitszähnen, also 32 Zähne, die in dem Raucherbereich, was auch irgendwie gleichzeitig der Fluchtweg ist oder Teil des Fluchtwegs, sind die über zwei Ebenen auf dem Aluminiumboden verteilt. Und das Wichtige an der Arbeit ist eigentlich, dass die Zähne aus Salz gefertigt sind, aus Salzstein. Ich habe Salzsteinblöcke abbauen lassen dafür in einem Salzbergwerk in Halle an der Saale und habe daraus, das ist eigentlich meine erste tatsächlich bildhauerische oder steinbildhauerische Arbeit, die ich gemacht habe. Ich habe das immer ein bisschen vor mir hergeschoben oder von mir weggeschoben, auch aus so der, ich glaube auch wegen meinem Vater, der Steinskulpturen gemacht hat. Und das ist tatsächlich die erste steinbildhauerische Arbeit. Und ich habe diese tatsächlich ganz traditionell mit Hammer und Meißel 32 Zähne aus den Salzsteinblöcken rausgemeißelt.
Und das hast du selber gemacht?
Das habe ich tatsächlich selber mit Hilfe meiner Mitarbeiter im Studio gemacht.
Mhm.
Über einen Zeitraum von, ich würde sagen, einem halben Jahr.
Und wie war das so mit Hammer und Meißel an so einem Stein?
Ich finde es total gut. Ja. Also ich finde die Geschwindigkeit gut von dem Prozess. Und ich habe tatsächlich eine Steinmetzwerkstatt bei mir im Studio eingerichtet. Eine Staubkabine mit Kompressoren und dem Ganzen, habe die ganzen Gerätschaften gekauft und dann haben wir die rausgeklopft. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das Gutes dort zu machen und selber zu machen.
Was ja interessant ist, weil, um quasi nochmal kurz über den Skulpturbegriff zu reden, ist ja Skulptur eben entweder das Wegnehmen von etwas oder das Hinzufügen und das Neuschaffen aus unterschiedlichen Elementen. Und das ist, das finde ich ja sehr interessant. Das heißt, das ist die erste Arbeit dieser Art. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es sozusagen zu dem Gebiss? Du hast dich in letzter Zeit viel mit dem Körper und mit Herzen und Händen, Ohren waren schon vorher Thema. Wie kam es zu der Auseinandersetzung?
Ja, ich glaube, dass wir auch die frühen Arbeiten, über die wir vorher gesprochen haben, ich glaube, dass jede Arbeit oder jede Werkgruppe ist irgendwie relativ stark verknüpft mit, ich würde sagen, mit meinem eigenen Leben, so wie das voranschreitet. Also erst irgendwie diese Suche nach einem Ort, wo du dich niederlässt, dann die Zeitlichkeit, die Vergänglichkeit des sich Aufreibens. Und ich glaube, jetzt ist so vom Gefühl her ist irgendwie so der Körper war irgendwie so im Fokus zu der Zeit, als ich die angefangen habe. Und ich fand interessant an diesen Zähnen, dass die für so einen sehr transformativen Prozess stehen im Körper. Also als Kind hast du keine Zähne, dann kommen die Milchzähne, die fallen irgendwann aus, bekommst du die zweiten Zähne. Und die Zähne stehen auch später im Alter für einen Verfallsprozess oder wird irgendwie die Vergänglichkeit irgendwie relativ schnell ablesbar. Und darum ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich die auf Salz gemacht habe. Mhm. Weil da quasi auch dieses vergängliche Moment und die Auflösung mit drin steckt.
Wie verhalten die sich denn jetzt, wenn die einfach nur an der Luft sind?
Wenn die nur an der Luft sind, sind die stabil. Aber wenn du die jetzt rauslegen würdest, würden die sich auflösen.
Und wie schnell?
Ich keine Ahnung, ich schätze, dass die in einem Jahr oder in zwei Jahren werden die wahrscheinlich weggespült oder weggewaschen.
Und jetzt hangelst du dich quasi von Arbeit zu Arbeit und wenn man jetzt nochmal zurückguckt und die frühen Arbeiten anschaut, die du ja quasi aus dir selbst heraus gemacht hast, ist das für dich heute ein Unterschied? Brauchst du eine Einladung, um was zu machen oder machst du immer noch die Sachen, weil du sie machen musst?
Also diese Zahnskulpturen, die sind einfach aus freien Stücken und ohne eine Einladung im Studio entstanden. Und dann gab es irgendwie eine Ausstellung, wo ich die erstmals präsentieren wollte, zu Anfang März, was aber nie stattgefunden hat, wegen der eben dieser Corona-Geschichte. Und bei dieser Studio Berlin-Ausstellung im Berghain ging es ja darum, Arbeiten zu zeigen, die in der Corona-Zeit entstanden sind oder nicht präsentiert werden konnten oder damit in Verbindung stehen. Und so kam es eigentlich, dass die dort gelandet sind und eigentlich meiner Meinung nach in dem Kontext des Clubs irgendwie sehr viel Sinn machen und auch in diesem Raucherraum und in dem Raucherbereich, der ja im Club der einzige Raum ist, wo du wahrnehmen kannst, welche Tageszeit draußen ist und du so einen Moment der Realität erfährst, so aus der, irgendwie die Zähne haben ja auch irgendwie viel mit dem Unterbewusstsein zu tun oder Träume von Zähnen, wenn die ausfallen und die liegen eben dort an diesem Ort auf dem Boden.
Total war genau. Einfach, als wären sie als so reingeschüttet worden.
Ausgefallen und einmal durchgefegt. Also die haben was sehr Surreales.
Ja.
Und ich mag auch so die Materialität auf dem Aluminiumboden mit den Edelstahlbügeln, wo du dich anlehnen kannst. Und das Salz, was ja Teil des Körpers ist und wo du auch wieder irgendwie den Moment hast, dass der Schweiß im Club, den man so kennt und so.
Ja, ja, nee, es ist sehr gut, weil das Ganze wird eben wie zu einer Rauminstallation. Aber das Schöne ist ja, diese Arbeit kann in einem anderen Ort wieder eine andere Kraft entfalten, weil sie natürlich sich immer verbindet mit dem, weil es gibt ja keine Anordnung, ne? Die würde immer nur lose im Raum liegen.
Die wird immer lose im Raum liegen, die ist sehr ortsspezifisch. Wobei ich das Gefühl habe, die hat da wirklich einen guten Ort gefunden. Also ich mag total, wie die interagiert mit dem Ort, mit dem Club, mit dem Nachtleben, mit dem Verfall und dem Vergänglichen und der Krankheit und was da so drin steckt. Das finde ich irgendwie ganz gut.
Die Boros Foundation ist eine Privatsammlung zeitgenössischer Kunst von Christian und Karin Boros. Sie umfasst Skulpturen, Rauminstallationen, Licht- und Performancearbeiten internationaler KünstlerInnen von 1990 bis heute. Um seine ständig wachsende Sammlung unterzubringen, kaufte das Ehepaar Boros den ehemaligen Reichsbahnbunker in Berlin-Mitte und gründeten dort ein Privatmuseum auf 3000 Quadratmeter Fläche. Früher diente der Bunker als ziviler Schutzbunker, als Militärgefängnis, als Obst- und Gemüsekombinat und in den 90ern dann als Techno- und Fetischclub. Die Sammlungspräsentation der Boros ist für die Öffentlichkeit nur in Form von Führungen zugänglich.
Und sag mal, weil wir gerade über Corona gesprochen haben, ich habe mich gefragt, wie viele Krisen ich denn eigentlich da schon auch erlebt habe. Also weil es gab, als ich die Galerie aufgemacht habe, war gerade diese Internetblase geplatzt und dann gab es die nächste Finanzmarktkrise.
Ja, 2008. Ne?
Ja, und insofern, wenn man mal ein, zwei Krisen erlebt hat, welcher Form auch immer oder auch mehr, auch Lebenskrisen oder so, dann weiß man, das Leben geht irgendwie immer weiter auf eine Art und Weise. Wie war das für dich als am Anfang deiner Karriere? Es ging eben los, also da kam eher der Stress quasi, wenn ich das so richtig rausgehört habe, zu früh quasi auf dem Prüfstand zu sein?
Ich glaube, das war der Hauptstress. Ich hatte nicht einen finanziellen Stress, glaube ich, weil ich ja noch Student war. Also ich hatte den Studentenstatus, ich musste mir eigentlich um Krankenversicherung und hohe Kosten von dem Studio keine Sorgen machen, weil ich irgendwie die Facilities in der Hochschule nutzen konnte oder wo auch immer. Und ich war so sehr flexibel und ich habe irgendwie mit einem ganz, ganz geringen Standard gelebt und habe eben das Studentenleben geführt. Ich hatte keine finanzielle Belastung und alles, was so kam, war irgendwie so ein Plus oder ein Bonus und das war sehr angenehm und es war dadurch irgendwie ein guter Start, würde ich sagen. Der Druck war tatsächlich, glaube ich, dass so sehr viel Aufmerksamkeit quasi durch auf meiner Entwicklung lag oder auf den Sachen, die ich dann so gemacht habe.
Und wie geht man damit um? Also was würdest du auch jemandem, wenn du jetzt zurückguckst und es gibt irgendwie junge Künstlerinnen und Künstler, die in so einer Lage sind, was würdest du da irgendwie einen Tipp teilen oder würdest du sagen, das ist wichtig oder vor allem, wie schafft man sich Freiräume, indem man nicht so Zeit im Atelier, Sachen ausprobieren, die man gar nicht sofort teilt?
Ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, die Arbeit und dass man halt, also für mich war immer das Wichtigste die nächste Skulptur und dass die quasi gut ist und Bestand hat. Und ich glaube, wenn das der Fall ist und wenn man versucht, irgendwie an der Arbeit zu sein und quasi versucht, dass die Qualität beständig ist, dann entwickeln sich die Dinge von selber. Und so meine Erfahrung ist, dass es eigentlich besser ist, ab und zu mal eine Ausstellung abzusagen und nicht zu viel Druck zu machen und immer, glaube ich, zu gucken, dass die Qualität der von den Dingen stimmt, die das Studio verlassen. Mhm. Und ich habe zu der Zeit auch tatsächlich einige Dinge abgesagt, was viele meiner Kommilitonen oder auch Wegbegleiter nicht verstanden haben. Mhm. Aber ich glaube, dass es eigentlich positiv war, prinzipiell.
Aber ich glaube, was mich immer sehr beeindruckt an deiner Arbeit war, dass man auch Sachen einfach machen muss, um dann zu sehen, ob sie richtig sind oder falsch. Und dass es wichtig ist, Sachen einfach zu machen und sie dann mit genügendem Abstand zu bewerten.
Ja, ich glaube, manche Dinge sind irgendwie wichtig, sie zu realisieren und dann stehen die eine Zeit im Studio und dann kann man drüber reflektieren und gucken, ob die irgendwie in eine Ausstellung gehen können oder ob die besser wieder in Container gehen. Mhm. Und ich glaube, oft ist es ganz gut, einmal drüber zu reflektieren oder drüber zu schlafen und die Dinge nicht zu schnell zu machen.
Und woran arbeitest du im Moment?
Also momentan interessiert mich schon sehr stark noch dieses Materialität der Salzskulpturen und die Vergänglichkeit. Eine andere Materialität, die mich interessiert, ist momentan Blei als Oberfläche und als toxische Oberfläche. Und ich bin gerade dabei, auch so zweidimensionale Arbeiten zu machen mit einer Bleimembran. Und ich habe so in der Vergangenheit irgendwie Bilder gemacht mit Blei und Lippenstift und wie die so interagieren und das Weiche und das Toxische und das Sinnliche. Und momentan bin ich tatsächlich in einer neuen Serie, die irgendwie Blei als Oberfläche und Bildträger benutzt. Aber das ist irgendwie zu aktuell, um es wirklich irgendwie zu besprechen.
Wow, was ein Ritt. Also muss ich sagen, bin ich echt beeindruckt, vor allem mit welcher Coolness und Souveränität der Michael da irgendwie durch sein künstlerisches Werk und Leben schreitet und bin sehr gespannt, was da noch alles kommen wird. Aber ich denke, besonders kann man von ihm lernen, dass man sich nicht so von außen unter Druck setzen lassen sollte und dass es auch nicht schlimm ist, hin und wieder mal was abzusagen.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.